Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Leadership to Go, der Podcast für alle Führungskräfte, VerantwortungsträgerInnen und HR-Verantwortliche aus Unternehmen und Schulen, die arbeiten und führen, hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Romy Möller und hier im Podcast teile ich mit dir Impulse und Tools zu den Themen New Work und Leadership für ein starkes Ich, für ein starkes Team und für eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Nach langer Zeit gibt es jetzt endlich wieder eine Interviewfolge. Und dafür habe ich mir Micha Palesche eingeladen. Er ist Schulleiter der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe, einer Schule, die für innovative Schulentwicklung mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem als erste Smart School in Baden-Württemberg sowie mit dem Deutschen Schulpreis. Wir sprechen darüber, wie Schule anders gedacht werden kann, wie Menschen in Transformationsprozessen wirklich mitgenommen werden und was partizipative Formate wie der Rote Salon dabei ermöglichen. Die Folge ist für alle Menschen gedacht, egal ob in der Wirtschaft oder in der Schule, die Veränderungsprozesse nachhaltig und wirksam gestalten wollen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 105. Und damit herzlich willkommen zum Leadership to Go Podcast. Ich habe endlich mal wieder eine Interviewfolge und wie ich schon eben anmoderiert habe, habe ich heute den Schulleiter Micha Palesche hier. Hallo Micha.
Hallo Romy.
Ich freue mich sehr, dass du so ja schnell und auch zeitnah zugesagt hast und wir uns heute über Schule, Transformation und Schulentwicklung unterhalten können. Bevor wir jetzt aber einsteigen, habe ich dir versprochen, gibt es eine Check-in-Frage für dich. Und zwar, die zielt auch schon so ein bisschen auf das Thema Schulentwicklung ab. Was war eine schöne Situation, die du mit dem Team erlebt hast?
Ich glaube, die schönsten Situationen, die man so in dem Team erleben kann, ist, wenn man feststellt, dass Dinge, die man geplant hat oder gemacht hat, dass die dazu führen, dass Kinder glücklich sind. Da gibt es immer mal wieder Momente und ich glaube, das ist wirklich das Allerschönste. Lachende Kinder, Kinder, die stolz sind, das macht uns als Team auch glücklich. Und das ist natürlich in Schule auch ein tolles Feld, wo man immer wieder solche schönen Momente erlebt.
Sehr schön. Ich nehme das nachher gleich nochmal auf in unserem Gespräch. Ich würde dich aber erstmal bitten, dich den ZuhörerInnen ein wenig vorzustellen. Ich glaube, manche kennen dich schon und manche noch nicht und deshalb ist das ganz spannend. Wer bist du?
Danke. Genau, also Micha Palesche mein Name. Ich bin Schulleiter der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe seit gut 10 Jahren, war davor stellvertretender Schulleiter. Unsere Schule ist total spannend. Ich komme ursprünglich auch ein bisschen aus dem Medienbereich. Ich habe Medienpädagogik studiert. Habe so, als ich dann stellvertretender Schulleiter wurde, so meine Ideen dort mit eingebracht. Wir haben 2015 uns ein Medienprofil gegeben als Schule. Wurden dann 2017 als Smart School ausgezeichnet von der Bitkom, also die erste in Baden-Württemberg, die dritte bundesweit. Und das ist so ein Thema, das mich die ganze Zeit beschäftigt. Und seit knapp 5 Jahren promoviere ich zum Thema Transformationsprozess in der Kultur der Digitalität. Also wie gelingt Transformation oder Change unter den aktuellen Bedingungen einer digitalen oder postdigitalen Gesellschaft. Also sicherlich sehr, sehr spannend. Da bin ich auch demnächst fertig. Im Sommer möchte ich alles abgeschlossen haben. Das heißt, ich habe so ein bisschen, also klar, das eine ist die Praxis als Schulleiter, das andere ist die Theorie. Und gleichzeitig bin ich aber auch beispielsweise programmverantwortlich für den Bereich School at LearnTech auf der LearnTech. Das ist ja Europas größte Messe für digitales Lernen, die einmal im Jahr in Karlsruhe stattfindet. Also habe ich immer mehrere Hüte auf, die mir aber total Spaß machen und ja, die auch ganz, ganz viele Dinge einen.
Jetzt hast du ja schon erwähnt, ihr war die allererste Schule in Baden-Württemberg, die die Smart School war. Das ist nur eine Auszeichnung, die ihr erhalten habt. Ich habe so ein bisschen rumrecherchiert. Zum einen hast du ja den Deutschen Lehrkräftepreis als vorbildliche Schulleitung bekommen von deinem Team. Ja, das Team hat dich nominiert. Ihr habt den Deutschen Schulpreis gewonnen. Was macht die Ernst-Reuter-Schule anders oder in Anführungsstrichen besonders? Was zeichnet euch aus?
Ja, es ist ganz spannend. Menschen kommen zu uns und haben vielleicht manchmal auch andere Erwartungen, weil sie hören Smart School und sie denken, dass da alle Kinder und Jugendlichen irgendwie wie so Roboter mit irgendwie Tablets vorm Gesicht rumlaufen. und sehen dann, ja, erstmal eine ganz normale Schule, glaube ich. Wir sind eine staatliche Schule. Aber was sie merken, ist sicherlich eine Offenheit. Und zwar eine Offenheit auf unterschiedlichen Ebenen. Nicht nur eine Offenheit der Menschen, die sie natürlich freundlich begrüßen, sondern aber auch eine Offenheit von Türen, von Räumen. Man sieht Schülerinnen und Schüler, die irgendwo im Gang, im Flur oder auf dem Campus sitzen, um dort zu lernen. Ich glaube, das ist das, was Besucherinnen und Besuchern als erstes auffällt. Und da gibt es bei uns ganz spannende Orte an der Schule. Es gibt zum Beispiel ein Wunderland. Das Wunderland ist der ehemalige Schülerhort. Den haben die Kinder irgendwann umbenannt als Wunderland. Das ist ein Gebäude mit 8 kleinen Räumen. Da haben wir mal versucht, die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts irgendwie in Räume abzubilden. Also es gibt einen Kreativraum, es gibt einen Denkraum für kritisches Denken und was auch immer alles. Also ein Reading Space, total spannend. Und ich glaube, was uns generell natürlich als Spirit auszeichnet, ist eben, ja, wir sind sehr offen und sehr flexibel. Ich glaube, das ist total spürbar. Wir können gut und schnell reagieren. Wir haben eine, wie ich finde, für eine Schule unglaubliche Augenhöhe. Die ist ja in Schule nie immer ganz da. Es gibt immer noch eine Art auch, naja, vorgegebene Hierarchie im Sinne von jetzt mal Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler. Aber das ist ganz normal, zum Beispiel, wenn du bei mir in die Schule kommen würdest, dass du Schülerinnen und Schüler bei mir im Büro siehst, die da irgendwas machen oder so. Also es ist auch eine andere Art von Führung. Ich glaube, das ist deutlich spürbar mit deutlich flacheren Hierarchien und ja, einer echten gelebten Partizipation. Ich glaube, das ist deutlich spürbar.
Ja, wenn man so sich ein bisschen im Internet durchliest, liest man ja auch ganz oft so die Begriffe Partizipation und Demokratie. Ja, wenn man eure Schule googelt. Und jetzt hast du ja selber schon gesagt, so ihr habt viel Partizipation. Ich glaube auch, dass das eure Schulentwicklung so vorangetrieben hat. Kannst du uns vielleicht noch mal so einen genaueren Einblick geben, wie lebt ihr Partizipation? Welche Formate habt ihr vielleicht? Ja, du hast ja jetzt eben schon gesagt, Führung ist anders. Die SchülerInnen sitzen auch manchmal bei dir im Büro. Aber wie kann man sich das konkret vorstellen? Was könnten auch, ich will nicht immer andere sagen, kopieren, aber als Inspirationsquelle nutzen?
Ja gut, jede Schule hat ja die klassischen Gremien der Partizipation. Ja, das ist die Schülerinnenverantwortung, bei denen die Menschen mitmachen können, auch die Lehrkräfte natürlich und die Eltern. Dann in der Schulkonferenz als Gremium. Naja, für uns reicht das aber irgendwie nicht aus. Wir haben gesagt, wir müssen Partizipation noch in ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche oder mitdenken. Wir haben beispielsweise ein Format geschaffen, bei dem wir partizipativ unsere Schule weiterentwickeln. Das ist der sogenannte Rote Salon. Der Titel ist so entstanden, weil wir so einen roten Kronleuchter im Keller gefunden haben und gesagt haben, boah, wie cool, das nehmen wir, das wird so ein roter Salon. Wichtig war uns einfach beim Thema Schulentwicklung, dass wir als, ja, dieses Format nicht Schulentwicklungstreff nennen, sonst wäre da keiner gekommen und ich wäre wahrscheinlich auch nicht hingegangen, sondern es hat ein gutes Narrativ bekommen und wir treffen uns da zweimal im Jahr. Also Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Freundinnen und Freunde der Schule. Wir gestalten unsere Schule um als sogenannten Coworking Space. Das heißt, wir haben 3, 4 Räume, die total irgendwie gut aussehen. Da kommt man, ja, wo man gerne ankommt, wo man sich wohlfühlt. Es gibt Gummibärchen auf dem Tisch, es ist entspannte Musik, die da läuft. Und ja, dann bekommen die Menschen quasi eine schulische Fragestellung. Wir bilden heterogene, gemischte Teams, also dass mindestens aus jedem Gremium eine Person dabei ist. Ja, dann machen die einen verkürzten Design Thinking Prozess beispielsweise. Also es geht um Prototyping, Lösungsprototypen entwickeln und die haben eine Stunde Zeit, diese Gruppen. Und dann hat man am Ende von so einem Salon halt 8 oder 10 Ergebnisse. Lösungsprototypen, die werden dann gepitcht und dann haben wir eine freiwillige Selbstverpflichtung, dass wir sagen, mindestens eine Idee setzen wir davon verbindlich um. Denn Partizipation ist immer nur dann erfolgreich, wenn sie auch zur Verbindlichkeit führt am Ende. Sonst gehen die Menschen raus aus diesem Format und sagen, ja, stimmt, dann müsste man mal was ändern und alle sagen, ja, stimmt. Und dann geht man irgendwie und geht in seinen Trott rein. Das heißt, wir legen am selben Abend Verbindlichkeit fest. Was machen Eltern in den nächsten Wochen? Was machen Lehrkräfte? Was machen Schülerinnen und Schüler? Was machen die Menschen aus dem Quartier? Und das ist total spannend. Und du hast natürlich dann durch dieses Format und durch die Heterogenität der Gruppen in der Regel sehr innovative Lösungen, weil die natürlich gemeinsam Lösungen suchen. Und am Ende des Tages natürlich auch auf vielen Schultern eben verteilt wird. Das heißt, so eine Idee wächst dann auch und bleibt auch. Und die hängt nicht in einzelnen Personen, sondern so eine ganze Gemeinschaft macht sich da auf den Weg. Und wir haben dieses Thema Partizipation, das wäre jetzt eben quasi die Ober-, also wenn wir mal in Ebenen denken wollen, die Schulentwicklungsebene, wenn wir es jetzt auf andere Ebene denken, auch natürlich, was die Organisation betrifft, haben wir beispielsweise ein sogenanntes Ideenbüro gegründet. Das ist eigentlich eine Idee aus der Schweiz. Da gibt es viele Ideenbüros. Die Christiane Depp mit AEPP geschrieben, hat das vor 20 Jahren ins Leben gerufen. In der Schweiz waren das in der Regel eher zunächst mal in Richtung Streitschlichtung denkende Modelle. Und wir haben gesagt, naja, wir wollen ein echtes Ideenbüro haben. Das heißt, die Kinder, wenn du zu uns in die Schule kommst, haben die Schülerinnen und Schüler ein eigenes Büro. Und das ist das Ideenbüro und dort können die Menschen hinkommen, wenn sie eine Idee brauchen. Also ich kann auch als Schulleiter hingehen und sagen, boah, ich brauche eine Idee. Zum Beispiel, das Mittagessen könnte man irgendwie attraktiver wieder machen. Was brauchen wir denn? Habt ihr eine Idee? Und dann suchen die Ideen. Und wir öffnen das eben nicht nur für die Schulgemeinschaft, sondern wir öffnen es auch fürs Quartier. Das heißt, wir laden die Menschen außerhalb der Schule ein, um sich Ideen zu holen von unseren Schülerinnen und Schülern. Und mittlerweile sind so viele gekommen, gerade vor allem Seniorinnen und Senioren vom benachbarten Mehrgenerationenhaus, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein zweites Ideenbüro und haben das quasi ins Quartier, in dieses Mehrgenerationenhaus eingebaut. Da geht es dann um Nachbarschaftshilfe, um Einkaufsservice für Seniorinnen und Senioren und all diese Dinge. Und dann haben wir natürlich, wenn es um Partizipation geht, klar, müssen wir auch über Lernen sprechen. Wenn du überlegst, wie Lernen in der klassischen Schule stattfindet, ist oft der Anteil, den eine Lehrkraft hat, sehr, sehr hoch. Das heißt, sie spricht, sie gibt Dinge vor, sie bestimmt eigentlich, in welche Richtung es geht. Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle richtig. Aber eigentlich wollen wir ja, dass Schülerinnen und Schüler möglichst eigenständig lernen, ihren Lernweg vielleicht sogar mit zu planen, mit zu gestalten. Denn dann wird es ihr Lernweg und ihr Weg und dann sind sie motivierter, auch den zu verfolgen. Wir haben verschiedene Formate geschaffen. Beispielsweise wie das themenorientierte Arbeiten, TEA, bei dem wir Einzelstundenfächer zusammenlegen in einen Vormittag, die Schülerinnen und Schüler eigene Themen einbringen können, also auf unterschiedlichsten Ebenen. Klar, und Elternbeteiligung, Riesenthema, ja. Also wenn du mir erlaubst, erzähle ich noch ein bisschen.
Ich muss schon die ganze Zeit denken, oh, das muss ich noch fragen, das muss ich noch fragen. Vielleicht
Okay,
machen wir da
also
kurz einen Stopp, weil dass ich dann
machen wir es
nochmal
doch. Ja.
tiefer eintauchen kann. Und zwar würde ich gern nochmal euren roten Salon aufnehmen. So, du hast ja gesagt, so, ihr habt dann immer Fragestellungen, da werden dann so, ja, 7, 8 Ideen entwickelt, damit sich die ZuhörerInnen so ein bisschen was vorstellen können. Was waren denn vielleicht so Ideen aus den letzten Jahren, die ihr dann auch gemeinsam umgesetzt habt?
Ja, also ganz unterschiedlich. Es kann sehr, sehr klein sein. Also zum Beispiel hatten wir mal die Idee, dass wir gesagt haben, es gibt so viele versteckte Talente in der Schulgemeinschaft, von Kindern, aber auch von Erwachsenen, die dort sind, die eigentlich in der klassischen Schule überhaupt nicht zum Tragen kommen. Und das ist total schade, weil die Talente sichtbar zu machen, wäre ja total spannend. Und dann haben wir das in den Roten Salon gegeben und dann hat der Rote Salon ein Format geschaffen, das sich, oder das nannte sich dann die Ideenpool-Party. Und das war dann quasi ein Workshop nachmittags mit über 60 Workshops von Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, externen, und wir haben uns alle gegenseitig besucht, so in zwei, drei Workshop-Schienen. Und das war total cool, weil das klingt sehr, sehr einfach, aber es hat natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, auch wenn wir über Führung natürlich sprechen. Denn in dem Moment habe ich beispielsweise als Schulleiter einen Workshop von einem Schüler oder einer Schülerin besucht. Also es kam einfach eine völlige Umdrehung der Hierarchie in dem Moment. Und das war total spannend, eben zu beobachten, auch was dort passiert und was das natürlich auch für Menschen bedeutet, die sagen, ich kann mich mit meinem Talent einbringen hier. Ich kann was zeigen. Oder auch die Eltern können sagen, ich kann da was zeigen. Oder die Kinder sagen, boah, jetzt sitzen da Lehrkräfte bei mir in meinem Workshop drin. Und das ist total cool. Das war so ein kleineres Format. Und dann geht es natürlich in Richtung, man könnte, wir haben Roter Salons gemacht zum Thema Leitbild oder Vision von Schule entwickeln. Ein ganz greifbares Ding war vielleicht, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vorstellen können, war eben dieses Wunderland. Also wir haben diesen ehemaligen Schülerinnenhort bekommen. Das ist dieses Gebäude mit acht kleinen Räumen und wir wussten nicht, was wir da drin machen sollen. Und dann war klar, der Rote Salon muss das entscheiden. Und dann, ja, gab es eben eine Führung durch, es gab die Raumpläne und dann wurde da überlegt, was da reinkommt. Und dann ist eben das Wunderland entstanden. Und das ist total spannend, weil ich glaube, dass auch jede Schule eigentlich oder vielleicht sogar jede Organisation, ich arbeite oder denke auch immer, ja, gern in Bezug auch zur Wirtschaft, sicherlich ein spannendes Format ist, auch ja, unternehmensseitig Dinge weiterzuentwickeln, wenn man es eben gemeinschaftlich macht.
Ich finde das jetzt total schön, diese Beispiele, weil sie zum einen zeigt, Führung heißt nicht mehr immer selbst alle Antworten wissen zu müssen, sondern den Rahmen zu gestalten, dass ja die verschiedenen Perspektiven zusammengebracht werden können und die Lösungen, die dadurch entstehen, meist noch viel nachhaltiger und wirksamer sind. Und ja, weil ich höre immer, ja, wir haben keine Ressourcen, wir haben nicht wirklich viel Zeit, wir haben nicht wirklich viel Geld, wie sollen wir das umsetzen? Und jetzt hast du ja selber gesagt, so an so einem kleinen Beispiel, ja, man braucht gar nicht viel. So, es ist, welche Talente haben wir eigentlich und wie können wir gemeinsam vielleicht voneinander lernen und den Raum so gestalten und dass wir doch schon vieles umsetzen können und das auch nachhaltig die Gemeinschaft und die Haltung verändert. Ja, ich glaube, es ist gar nicht immer so sehr dieses, was braucht man alles so, sondern was haben wir und wie können wir das mehr fordern?
Ja, total. Und vielleicht, was auch hinten dran steckt, ich meine, das wird jede Führungskraft wissen. Die Fragen, die wir haben, werden ja immer komplexer. Also die Herausforderungen, Fragen werden immer komplexer, sodass ich alleine ja gar nicht mehr, erstmal gar nicht mehr den Einblick in alles haben kann, auch aus Ressourcen und zeitlichen Gründen. Das ist das eine. Zum anderen auch gar nicht eine gute Lösung finden kann, weil die Lösung würde so viele Menschen betreffen, dass ich erstmal gucken müsste, was brauchen die eigentlich. Das heißt, ich kann gar nicht mehr führen, indem ich quasi alles kategorisch vorgebe, sondern ich muss die Menschen, die es betrifft, zusammenbringen und die müssen gemeinsam an der Lösung arbeiten. Und es gibt ja von Ashby, das ist ein amerikanischer Wissenschaftler im letzten Jahrhundert, also wenn du googelst, findest du es Ashby's Law, also das Gesetz von Ashby's. Und wenn man das ganz einfach übersetzen möchte, dieses Gesetz, was er gesagt hat, ist eigentlich, dass je komplexer eine Fragestellung ist, desto komplexer muss das Lösungssystem sein. Und Komplexität müssen wir eigentlich künstlich schaffen, indem wir eben genau heterogene Gruppen zusammenfinden, die dann eben in ihrer Heterogenität und Komplexität an diese komplexe Frage rangehen. Und dann entsteht Innovation. Und das ist total spannend. Aber das bedeutet ja auch im Umkehrschluss natürlich für mich als Führungskraft, jetzt als Schulleiter, dass ich vor erstmal vielleicht gar nicht weiß, was da rauskommt. Das ist hart, weil das ist ja, das muss ich auch lernen und das ist sicherlich auch ein Teil und eine Zukunftskompetenz, wenn wir sagen, wir brauchen Ambiguitätskompetenz. Das heißt, wir müssen eigentlich lernen, wie wir mit Ungewissheit, aber auch Mehrdeutigkeit in irgendeiner Form umgehen. Das heißt, ich muss total vertrauen in mein System. Ich muss vertrauen, dass was dort passiert und ich muss am Ende sogar, und so mache ich es letztendlich dann auch, sogar diese Idee supporten und unterstützen, dass sie wächst. Also es ist eine ziemliche Umkehrung. Und natürlich kannst du sagen, man könnte dann in der Führungsebene, man kann da vielleicht über Themen steuern, ja, ein Stück weit, in welche Richtung es geht. Aber letztendlich geht es am Ende dann um die Sache. Und da vertraue ich. Und das ist, glaube ich, auch in der Führungsebene ein ganz, ja, es ist so, wie du sagst, es ist eine Haltungsänderung. Ja, es ist was anderes. Und ich glaube, auch das muss man erst lernen, das muss man erst aushalten.
Total gut, weil ich sage auch immer, ja, wir wollen, dass andere Verantwortung übernehmen. Das setzt aber auch voraus, dass wir Verantwortung abgeben. Und ich sage immer zu meinen Führungskräften, bitte überlegt euch ganz genau, wie bereit seid ihr wirklich da Verantwortung und damit auch ein bisschen Kontrolle und Steuerung abzugeben, weil es ist total schädlich für eine Kultur, wenn erst andere die Ideen entwickeln und wir dann sagen, ja, eigentlich habe ich es mir anders vorgestellt und ich mache es jetzt doch anders. Ja. Total schön. Ich kenne natürlich so ein bisschen die Stimmen von Organisationen, sei es Unternehmen oder Schule, ja, die dann so gleich bei solchen Ideen hochploppen, so ein paar Kritiker. Du, Micha, wie kommen dann eigentlich überhaupt noch Eltern und Schüler abends freiwillig zu einem roten Salon? Die sind doch sowieso schon nicht so motiviert, die SchülerInnen. Die freuen sich, wenn sie Freizeit haben und Eltern haben auch noch was anderes zu tun. Da sitze ich doch im Endeffekt alleine. So, du grinst jetzt schon. Wie habt ihr es geschafft, dass die Personen gekommen sind? Wie habt ihr sie eingeladen? Oder wie waren auch die ersten Erfahrungen von euren Formaten?
Ja, also es ist ja so, ich glaube, der Rote Salon also ich glaube, der muss so gut sein, dass die Menschen sagen, die dort waren, wow, das war großartig, ich komme nächstes Mal und ich bringe sogar jemand mit. Und diese Verbindlichkeit am Ende, Also gerade im Roten Salon, diese Verbindlichkeit, die dazu führt, dass man sagt, da passiert tatsächlich was. Und aus diesem Roten Salon erwächst was, was wirklich umgesetzt wird, führt ja dazu, dass es an Bedeutung gewinnt. Dass die Menschen, die nicht dabei waren, irgendwie sagen, Mist, ich habe irgendwas verpasst oder ich bin halt nicht Teil der Lösung. Oder ich muss mich erst mühsam irgendwie einbringen. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du diese Tom Sawyer-Geschichte noch kennst mit diesen Zaunstreichen, als der Tom Sawyer, also quasi ging es darum, dass der, es nagelt mir nicht fest, ob ich es richtig zusammenkriege. Aber es war so, dass der Tom Sawyer, also es musste eine Strafe geben quasi für den, der durfte nicht an Baggersee, sondern musste den Zaun streichen aus Strafe, weil er irgendwas verbockt hat. Und dann kamen seine Freunde halt vorbei und sagten, ach, was machst denn du da? Ja, ich muss den Zaun streichen. Und dann sagen sie, ja, willst nicht an See? Nee, ich muss diesen Zaun streichen. Da sagt der eine, darf ich auch mal eine so eine Latte streichen? Da sagt er, nö, darfst du eigentlich nicht mal jetzt selber? Und ja, okay, darfst du. Und am Ende des Tages haben die den Zaun gestrichen und er war dann entspannt. Also so ein bisschen ist das, glaube ich, auch. Also wenn du da mitmachst, dann bist du Teil der Lösung. Und dann kommen die Menschen auch. Aber das ist ganz wichtig. Aber du hast schon recht. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Menschen das Gefühl haben, dass es sich wirklich lohnt zu kommen. Und etwas, das mein Konrektor Dominik König-Korowski immer sagt, jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, sich mit seinem Herzensthema einbringen zu können, bei uns auch in der Schule. Und da braucht es natürlich, wenn du Eltern ansprichst, natürlich andere Formate. Ja, wenn du dir guckst, was wir bisher für Formate haben in Elternarbeit, dann ist das einfach nicht, das ist es einfach nicht gut. Dann ist das nicht gut, weil allein der Elternabend zum Beispiel ist ja ein furchtbares Format. Da kommen eigentlich nur die Eltern bei den Kindern, bei denen es gut läuft. Und wenn es nicht läuft, kommen nicht, ist ja auch klar. Ja, ich gehe ja nicht hin, um zu hören, wie blöd mein Sohn oder meine Tochter ist und was sie schon wieder angestellt haben. Also es ist allein schon ja, es sind solche Gedanken. Oder ich habe meinem Kollegen mal gesagt, sie sollen mal bei dem Elternabend draußen gucken, wie die Eltern sich verhalten, bevor sie in die Schule kommen. Also dann sind die voll gut drauf und lachen und freuen sich und dann kommen sie in die Schule und werden immer leiser. Und dann sind sie irgendwann voll in der alten Rolle drin. Und dann kommt eine Lehrkraft rein, dann sind sie voll in dieser Schülerin- und Schülerrolle. Und da sind so viele Barrieren da. Ich glaube, das muss man aufbrechen. Und das ist ein Prozess. Und Eltern mit einzubinden. Und ich sag, wir haben jetzt demnächst wieder die Anmeldung neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler. Und ich sag, wenn die im September dann kommen, am ersten Tag bei der Einschulung, sage ich auch den Eltern, wir werden uns jetzt öfter sehen, stellen Sie sich drauf ein, wir brauchen Sie. Und das ist auch okay so. Ja, weil, klar. Und bei den Schülerinnen und Schülern auch, ja, die wollen natürlich dabei sein im Roten Salon. Nicht alle, aber viele, die sagen, hey, da passiert was, da kann ich mitbestimmen. Und
Und
dann
ich
kannst du.
finde es auch total wichtig, dass du jetzt gesagt hast, es ist ein Prozess. Und ich glaube, wir müssen uns immer bewusst machen, ja. Also, du hast ja vorhin schon mal einmal so gesagt, es ist nicht wie eine klassische Schule. So, und wir haben natürlich mit Schule immer ganz schnell schon so, wie haben wir Schule erlebt? Wie sieht eigentlich Schule aus? 45-Minuten-Rhythmus und ein Elternabend ist, ich setze mich da mit in die Reihen, wo mein Kind eigentlich sitzt, ja, und jemand da vorne erzählt was. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass wir erstmal diese Denkweisen aufmachen, dass wir merken, es ist was anderes und das braucht Zeit. So, und ich glaube, wir müssen auch akzeptieren, wenn wir sowas machen, ja, ich weiß nicht, wie voll euer erster roter Salon war, dass es vielleicht anfangs nur 10 Personen sind und dass das so stückweise mehr wächst und dass wir nicht sagen, oh, na, jetzt haben wir so viel Aufwand uns gemacht und es kommen nur 10 Personen, dann lassen wir es.
Absolut. Und klar, es ist tatsächlich schon mystifiziert so ein bisschen. Also der rote Salon, der wird dann angekündigt bei den Elternabenden. Das Spannende ist, niemand weiß das Thema vorher. Also das Thema ist unbekannt. Das Thema weiß nur die Planungsgruppe. Die Planungsgruppe kann jeder rein. Also das ist offen. Jeder kann sagen, wer möchte den roten Salon planen. Da können Eltern, Kinder, Erwachsene rein. Das kann also jeder rein. Lehrkräfte, klar. Und diese Gruppe weiß das eigentliche Thema, die anderen wissen das nicht. Das heißt, es ist schon spannend. Es gibt nur einen Flyer digital, der vorher verteilt wird und der teasert das Thema so ein bisschen an. Aber du weißt nicht, um was es eigentlich geht. Und das ist auch nochmal spannend. Und der erste Roter Salon war bei uns tatsächlich 40 Personen oder das war schon cool. Ja, war super. Aber klar, man muss das gut vorbereiten und natürlich auch gut Werbung dafür machen und vielleicht auch mal die Kinder noch mal gezielt ansprechen und sagen, hey, kommt doch heute Abend vorbei, bringt eure Eltern mit. Und ja, ich glaube, dann kann es ganz gut werden. Und so wie du sagst, ich finde es total wichtig, Romy, nicht gleich vom ersten, wenn da nur 10 kommen, erst mal ja, sagen, dass das lassen wir bleiben, da kommt nichts, sondern das muss wachsen. Das, eine Haltung zu ändern, ist ja, glaube ich, das Schwierigste, was ein Mensch machen kann. Das braucht einfach Zeit. Und das ist eine Haltungsänderung, sowas. Ja, das ist auf einmal ein anderes Verständnis. Und es ist, so wie du sagst, es ist ein Aufbrechen von Mustern, die wir selber entwickelt haben, auch wie eine Schule zu sein hat. Im Englischen gibt es so diesen Begriff der Beliefs. Also ich habe es mal versucht zu übersetzen mit Überzeugung. Also wir haben alle eine Überzeugung und ein Belief, so sieht Schule aus, weil wir alle eine Schule besucht haben in einer wahnsinnig geprägenden Zeit, nämlich in der Kindheit und Jugend. Und damit aufzubrechen, mit diesen klassischen Beliefs, die man eigentlich aus der eigenen Erfahrung hat, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Und von daher braucht das einfach Zeit, ja.
Ja, und auch dann, wir haben ja auch Beliefs, wenn wir, ja, wenn jetzt nur ein paar kommen, haben wir gleich, ja, die wollen nicht oder die sind nicht motiviert. Und zu hintergucken, ja, vielleicht hatten manche keine Zeit oder manche waren erstmal überfordert, weil sie nicht wissen, was passiert, so, und sind deshalb vorsichtig. Und dieses zu gucken, okay, woran liegt's, was braucht's noch, und dem eine Chance zu geben, ich glaube, das ist für Transformation total wichtig. Ja, das ist jetzt ein Beispiel an eurem roten Salon, aber auch bei vielen anderen Sachen. Und ich sage immer, wenn wir ja in was reingehen, ja, mit dem roten Salon habt ihr ja schon eine Idee und die anderen müssen sich erstmal daran gewöhnen. So, die hören das jetzt zum ersten Mal. So, und das vergessen wir meistens in Transformationsprozessen, dass die Transformation so ein bisschen initiieren, ja, meistens sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigen konnten als die anderen. So, und dann immer denken, warum gehen die jetzt nicht mit?
Ja, total. Und gleichzeitig, wenn du so ein Format wie den Roten Salon machst, ist total spannend zu beobachten, weil das zieht dich so rein. Und da passiert 2 Stunden was. Und alle kommen raus und sagen, boah, was war denn das jetzt gerade? Also dieser Moment, es ist unglaublich mächtig. Also wenn so eine Gemeinschaft sich wirklich was überlegt und gemeinsam wirklich nach Lösungen für so ein Thema, und dann hast du auf einmal, ja, ganz spannende Ideen, die da rauskommen, und dann passiert das, und dann macht man es auch wirklich. Das ist schon cool. Also jeder rote Salon ist auch immer eine Geschichte oder ein Narrativ. Und das ist tatsächlich auch, wie wir Transformationsprozesse bei uns in der Schule immer wieder initiieren. Wir arbeiten wahnsinnig viel mit Bildern und mit Narrativen und mit ja, positiv konnotierten Ritualen, so möchte ich es mal nennen, um einfach über die Bilder Emotionen zu transportieren, weil Emotionen Wirkbeschleuniger sind bei Veränderungsprozessen. Und ich glaube, diese Überzeugung, die wir haben, diese Beliefs, brauchen Emotionen, damit sie quasi in die Veränderung kommen. Und deswegen ist bei uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir eigentlich bei all diesen Aktivitäten Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen, weil Kinder am besten Emotionen transportieren können. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes, ja, ein ganz gutes Instrument ist der falsche Begriff, aber sicherlich ein guter Ansatz.
Und ich finde das auch so wichtig, weil wenn wir uns mal das Wort Emotion angucken, ja, ist ja Bewegung drinne. So,
Ja.
und dass wir da sozusagen kommen, wie können wir eigentlich Emotionen rauslassen, sondern wie kriegen wir mehr Emotionen und Gefühle hin? Auch, ja, vielleicht Wut, weil ich sage, die Wut zeigt uns ja, was wollen wir eigentlich verändern? So, und was stört uns gerade, ja? Und wie können wir Freude, weil wir da merken, ha, es steckt irgendwie Energie drinne, da bewegt was, und wie können wir ja, damit auch mehr in Kontakt kommen. Ich habe noch eine Frage, oder noch mehrere, aber eine, wo ich gerade reingehen möchte, weil du hast vorhin schon gesagt, ihr seid eine staatliche Schule. Und ich höre oft auch so Sachen, ja, das geht bei uns nicht, weil wir haben gewisse Rahmenbedingungen, wir sind eine staatliche Schule, da ist das vorgeschrieben. Und mir ist es immer total wichtig zu zeigen, auch in staatlichen Schulen, es muss keine reformpädagogische private Schule sein, gehen Dinge auch anders. So, und wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr geschafft, sozusagen auch da Muster zu brechen und das System für euch, ich sage auch, auszudehnen?
Ja, ich glaube, das ist genau das, was du gerade sagst. Ja, ich glaube, man kann viele Bereiche dehnen, und die Schulen haben eigentlich viel mehr Freiheiten, als sie glauben, dass sie sie haben. Das ist natürlich, wir sprechen da immer von Mut, interessanterweise. Also man muss mutig sein. Eigentlich ist es traurig, dass man mutig sein muss, aber man kann das, also man muss das machen. Wir sind immer gut gefahren, wenn wir nicht gefragt haben. Also erstmal nicht so viel fragen, denn wenn du viel fragst, bekommst du unter Umständen Antworten, die du nicht hören möchtest, sondern du machst Dinge im Sinne der Schülerinnen und Schüler, gemeinsam mit der Schulgemeinschaft, und dann entwickelst du was. Und die Freiheiten sind einfach deutlich größer. Das fängt allein schon damit an, dass ich habe es mal meinem Kollegium gesagt, es steht in keinem Schulgesetz in Deutschland, egal in welchem Bundesland, geschrieben, dass zum Beispiel eine Geografiestunde heißen muss. Sondern natürlich habe ich die Vorgaben des Bildungsplans, an die habe ich mich zu halten, die sind verbindlich und ich habe ein Zeitgefäß, sage ich mal, von mir aus dann 45 Minuten oder was auch immer. Aber wie ich das nenne und wie ich das gestalte, ist in der Form nicht vorgegeben, sondern ich habe die Zeit und ich habe die Inhalte und die kann ich umgestalten. Und allein das hilft ja schon zu überlegen, okay, da sind wir eigentlich völlig frei, in dem, wie wir eigentlich auch sowas nennen. Und klar, warum gelingt es so wenig in der Breite? Es muss, weil ich glaube, eines in Schule ganz besonders ist, und das hast du, ich weiß nicht, ob das in der Wirtschaft auch so ist, aber in der Schule ist es natürlich so, die meisten Kolleginnen und Kollegen haben das System nie verlassen. Also sie sind quasi von der Schule in die Hochschule und dann haben sie die Rolle getauscht, kommen wieder auf die Strukturen und treffen natürlich genau auf die Strukturen für dieses Lernen, für diese Art von Schule, wie sie selber sie erlebt haben, mit dem Material, das es nur für dieses Lernen gibt und Räume und was da alles dazu gehört und Strukturen. Und ich glaube, deswegen macht es eigentlich so schwer, eben genau da auszubrechen aus diesen Gedanken. Und ja, letztendlich, wenn wir uns Studien anschauen, genau aus welchen Gründen Lehrkräfte auch Lehrkräfte werden, dann unterscheiden die sich, glaube ich, ganz gewaltig von jemand, der ein Startup gründet. Also Lehrkräfte sind keine Startup-Gründerinnen und Gründer von der Mentalität her. Die sind risikobereiter. Und viele Lehrkräfte brauchen vielleicht auch mehr die Sicherheit, ja, und das Gewohnte und die Strukturen. Und das macht es vielleicht ein bisschen schwerer. Also mein Appell ist eigentlich relativ klar, Dinge auszuloten, zu dehnen, nicht viel zu fragen. Ich bin immer gut gefahren. Dann ist es von 10 Dingen sind 9 gut gegangen. Bei einem habe ich mal eins auf den Deckel gekriegt. Da hat gesagt, Herr Palesche, das dürfen Sie aber nicht mehr machen. Da sage ich, okay, das tut mir leid. Mache ich auch nicht mehr. Das ist ja auch in Ordnung. Und alle anderen 9 Sachen sind aber gut gegangen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so vorgeht. Und ja, letztendlich ist es ja auch, hat man auch jetzt zum Beispiel in der Schulleitung einen unglaublich starken Rückhalt, wenn man beispielsweise über den roten Salon durch die Schulgemeinschaft was entwickeln lässt. Also wenn jetzt da die Schulgemeinschaft kommt und man hat da was entwickelt und es sind die Eltern mit dabei und die wollen das alle, das ist ja da kann ich ja stark auftreten und sagen, wir haben das gemeinsam als Schule entwickelt. Ja, das wollen die Eltern, das wollen die Schülerinnen, natürlich wir Lehrkräfte auch. Dann ist was anderes, als wenn ich da alleine irgendwie vorne stehe und rumtanze und dann mich vielleicht sogar angreifbar mache in irgendeiner Form.
Ja, ist total spannend, weil ich war ja auch mal Lehrerin, ich habe Geografie unterrichtet und ich habe dann auch mal zu meinen KollegInnen gesagt, ich so, da steht nicht drin, wir müssen das Klimadiagramm von Kempten auswerten auf Lehrbuchseite so und so, ja, ich so, da steht, sie haben die Kompetenz, ein Klimadiagramm auswerten zu können und das könnte ich theoretisch auch im Mathematikunterricht machen, wenn wir sowieso Diagramme behandeln, so, und ich kann das auch mit ganz anderen Regionen machen, so, und es steht auch nicht da, müssen wir eine Stunde darauf verwenden oder müssen wir 10 Stunden darauf verwenden? So, und da glaube ich, so kreativer zu sein und so wie du aber halt sagst, ich habe auch immer gesagt, wenn Lehrkräfte an die Schule kommen, bringen sie schon eine Berufsbiografie mit. Und das ist bei keinem anderen Job so, weil wir ja vermutlich schon, wenn wir jetzt den Abi-Weg nehmen, um dann auch Lehramt zu studieren, ja schon mindestens 12 oder vielleicht sogar 13 Jahre in der Schule waren. Und damit ja schon ganz viele Beliefs aufgebaut haben. Wie funktioniert Schule? Wie funktioniert Unterricht? Ja, was heißt es eigentlich, eine gute Lehrkraft zu sein? Welche Aufgaben gehören zu einer Lehrkraft? Und damit wird eigentlich immer wieder der Status quo bestätigt. Und ich glaube, da braucht es halt genau diesen Mut. Und wie du halt sagst, auch ein System, was vielleicht Personen mehr anzieht, die neugieriger sind, oder ich will nicht sagen, ja, nicht neugierig, es klingt immer so, Lehrkräfte wären nicht neugierig, ich will ein bisschen aufpassen, so, die so ein bisschen Innovation auch mit reinbringen, ja, und nicht, und ich will das auch nicht schlecht reden, Sicherheit als sehr starkes Bedürfnis haben, weil ich glaube, es braucht sowohl die Stabilität als auch die Innovation im System.
Ja, absolut. Und natürlich kann auch ein großer Hemmschuh sein, das ist ja, die Arbeitsbelastung von Lehrkräften ist wahnsinnig hoch. Also das muss man einfach so sehen, das ist so, der Beruf hat sich verändert, auch in den letzten Jahrzehnten, das ist wahnsinnig hoch und ganz, ganz viele Aufgaben, zunehmend komplexere Aufgaben werden jetzt in die Schule getragen. Und dann ist klar, dass viele auch sagen, boah, wie soll ich denn jetzt mit dieser hohen Arbeitsbelastung überhaupt noch was anders machen oder wie auch immer. Aber ich glaube, dieses Investment lohnt sich, weil gerade weil wir merken, dass wir mit den aktuellen Strategien und so wie wir Schule bisher gemacht haben, nicht mehr weiterkommen. Es wird nicht funktionieren, müssen wir Schule anders denken. Und du hattest ja auch mal Björn Nölte im Podcast, hast du erzählt gehabt, der auch von subtraktiver Schulentwicklung spricht. Das heißt, tatsächlich muss ich manchmal überlegen, okay, wenn ich was Neues dazu mache, dann muss ich vielleicht auch was Altes einfach weglassen und da auch mutig sein und dann auch was streichen. Und das ist auch in Ordnung so. Ich kann nicht immer nur draufschaufeln. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wichtig ist, dass man sich bewegt. Wichtig ist, dass man weiterdenkt und dass man ja, sich Lösungen überlegt, wie es anders funktionieren kann. Weil so wie es gerade funktioniert, haben wir immer mehr Schwierigkeiten.
Und wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen, so dass wir lernen müssen zu vertrauen. Und ich finde, da ist es auch wichtig, wir müssen lernen, dass die Idee, die wir erstmal haben, dass die nicht immer perfekt sein muss und dass wir auch lernen können, ah, das hat jetzt nicht funktioniert, komm, wir probieren was anderes aus. Ja, also bewegen heißt nicht, wir brauchen jetzt den perfekten Plan, sondern wir haben eine erste Grundidee, probieren aus und schärfen es immer weiter nach. Wenn du so ein bisschen auf die letzten Jahre von Transformation zurückschaust, du hast ja schon ein bisschen gesagt, so Führung verändert sich, die Augenhöhe und so weiter. Was würdest du sagen, sind deine drei größten Learnings, die du auch den ZuhörerInnen gerne mitgeben wollen würdest?
Also das erste Learning ist sicherlich, dass wenn man mit einem Transformationsprozess startet, man nicht mehr als 50% der Menschen braucht, damit sowas gelingen kann. Weil viele glauben ja, ich muss mehr als die Hälfte überzeugt haben, dass es gelingt. Nein, es reicht ein ganz kleiner Teil von Menschen, 10%, 15, mit denen kann man starten. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Das zweite ist, das große Learning. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Bei allem, was in Transformationen in Schule jetzt stattfindet, müssen Schülerinnen und Schüler mit dabei sein. Das ist ganz zentral, denn die haben super Ideen, die wissen genau, was sie brauchen, um gut lernen zu können. Und sie können Emotionen transportieren. Und das dritte Learning ist sicherlich, und das klingt total komisch für Menschen, die sagen, okay, ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich starte und ich habe große Sorge, da zu starten. Der spannende Moment in der Transformation kommt nicht am Anfang, sondern der spannende Moment ist im Jahr 3 und 4. Und das ist eigentlich relativ einfach, weil im ersten Jahr hat man ja die Willigen, die Early Adopters, die haben Lust, mit denen kann ich was denken und da kann ich sagen, so, jetzt planen wir mal ein Jahr lang und überlegen was ganz Neues. Und die machen das, die haben da auch Lust drauf. Und ich glaube, da ist total wichtig, da könnte man auch noch drüber sprechen, dass man die sehr sichtbar macht und was da alles dazugehört. Das ist, glaube ich, aber ein anderes Thema. Und im zweiten Jahr kommen die, die so sagen, ach ja, so die First Followers, ja, die sagen, ich finde es ganz gut, was die machen, ich mache da mal mit. Jetzt haben wir eine Erfahrung und jetzt traue ich mich auch, das zu machen, das ist okay. Und dann wird es spannend. Dritte und vierte Jahr der Transformation wird spannend. Dann müssen nämlich die, um vielleicht auch in dem Narrativ zu bleiben, dann müssen diejenigen, die vielleicht so am Spielfeldrand sitzen, ja, überlegen, wechsle ich mich jetzt da aufs Spielfeld ein, dass ich jetzt ein bisschen lustig beäugt habe, 2, 3 Jahre lang, oder wechsle ich den Verein? Also gehe ich vielleicht in eine ganz andere Schule. Und da ist ein Knackpunkt. Da wird es total spannend. Und das als drittes Learning. Da kommt es drauf an, aus meiner Erfahrung, wie eng die Menschen mit ihrer Schule verbunden sind. Also wie sehr ist es ihre Schule? Wie sehr fühlen sie das als ihren Ort, an dem sie sich einbringen können mit ihren Themen, mit ihren Ideen? Wie sehr empfinden sie und fühlen sie dort Gemeinschaft und Zugehörigkeit? Und dann ist es ein unglaublich großer Schritt zu sagen, boah, diesen schönen Ort fühle ich, den verlasse ich nicht einfach so, bloß weil der sich verändert. Sondern dann trage ich es mit, ob mit Begeisterung oder nicht, ist erstmal egal, aber ich dulde es zumindest, dass dort was passiert. Und das ist auch in Ordnung so. Ein Kollegium ist auch, wie eine Firma auch, dieses Heterogen. Ja. Manche gehen nach vorne, manche gucken und manche laufen also mit. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend an dieser Stelle. Also im dritten und vierten Jahr zu sagen, okay, fühle ich mich, ist es meine Schule und dann bleibe ich. Das ist, glaube ich, ein Knackpunkt da nochmal, eine Transformation. So, das waren so vielleicht die drei Dinge in Kürze, was so einen Veränderungsprozess betrifft.
Ja, und ich finde es auch spannend, dass du nochmal so das dritte, vierte Jahr so aufzeigst, weil ich erlebe das auch. So anfangs sind wir motiviert, wir wollen was verändern und irgendwann lässt auch ein bisschen die Energie nach, ja? Und dann kommt vielleicht auch so Verunsicherung, schaffen wir es und so weiter. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Moment von Führung, nicht dort zu sagen, okay, jetzt muss ich mehr steuern, sondern wie kann ich eigentlich den Raum halten? Wie kriegen wir auch immer wieder Veränderungen sichtbar gemacht? Weil das erlebe ich, dass dann manchmal auch diese Zwischenerfolge nicht mehr so sichtbar sind, ja, und wir dann so übersehen, wie viel Energie haben wir gerade reingegeben, wir aber gar nicht so bewusst wahrnehmen, was hat sich eigentlich schon verändert? Und ich lade dann immer wieder, ja, die Teams, die ich begleite, ein und sage, lasst uns jedes halbe Jahr darauf gucken, was hat sich verändert? So, dass wir auch sehen, ja, unsere Arbeit bewirkt etwas. Und was ich auch entscheidend finde, wir dürfen nicht den Anspruch haben, bei Veränderung alle mitnehmen zu müssen, sondern ich sage, wir müssen den Anspruch haben, dass jeder für sich den richtigen Platz findet. Und das kann auch sein, hey, vielleicht an der Schule, die Schule ist vielleicht gar nicht die richtige, aber ich bin überzeugt, es gibt eine andere Schule, wo du dich mit deinen Talenten, mit deinen Bedürfnissen einbringen kannst. Und wo, ja, du hast vorhin gesagt, so eine schöne Teamsituation ist, wenn ihr seht, dass die Kinder glücklich sind. Und ich finde, wir dürfen auch den Anspruch haben, dass Lehrkräfte glücklich sind. Und wir müssen nicht sagen, es muss an der einen Schule passieren, sondern es gibt irgendwo eine für dich, wo du gebraucht wirst.
Ja, absolut.
Jetzt haben wir ja schon so einen kleinen Rückblick gemacht. Ich würde gerne noch so, weil ich, ja, ich finde es so schade, die ZuhörerInnen sehen nicht so deinen Strahlen, wenn du sozusagen von Schulentwicklung und Transformation erzählst. Wir machen vielleicht mal so einen kleinen Vorausblick. Was würdest du dir vielleicht für deine Schule oder auch für das Schulsystem so in den nächsten 2, 3 Jahren wünschen?
Du meinst, wenn ich so einen großen Wunsch frei hätte? Ja,
Ja.
also, ja. Ich glaube, andersrum, was wahrscheinlich eine ganz große Veränderung herbeiführen würde, wäre, wenn wir an die Prüfungsformate der Abschlussprüfungen rangehen. Denn wenn wir überlegen, was aktuelle, ja, wo die meisten Menschen in Zukunft arbeiten werden, dann wird das in Teams sein, die müssen gemeinschaftlich ko-kreativ irgendwelche Lösungen finden, mit Ergebnisoffenheit umgehen. Und wenn du halt beim Abi ko-kreativ arbeitest, aktuell fällst du halt durch. Ja, das ist überhaupt nicht vorgesehen, diese Art von Zusammenarbeit. Und ich glaube, wir brauchen andere Prüfungsformate am Ende. Das würde ich mir total wünschen. Das kann natürlich auch weiterhin ein Teil Einzelprüfung sein, wenn man das braucht. Aber es sollte auch ein anderer Teil davon sein, bei dem ich wirklich gemeinschaftlich eben im Team Dinge entwickle. Und das würde aber, glaube ich, dazu auch führen, dass viele Lehrkräfte eben sagen, ja, Lehrkräfte gucken oft ans Ende und sagen, am Ende haben wir die Prüfung. Dann müssen die Schülerinnen und Schüler individuell genau das und das können. Und trauen sie vielleicht dann gar nicht ein Stück weit anders zu arbeiten. Und wenn wir das aufbrechen würden, wird das ganz, ganz viel ändern. Und das wäre tatsächlich ein großer Wunsch, dass da sich etwas tut, ja.
Das kann ich nur unterstreichen, weil es war genau meine Zerrissenheit, als ich noch gearbeitet habe. Ich habe an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum unterrichtet und hatte die 12., 13. Klasse, also die, die Abitur geschrieben haben, und sie sind aus ihren Lernwerkstätten gekommen, konnten super im Team arbeiten, kommunizieren. Also ich war wirklich beeindruckt von den Heranwachsenden, und gleichzeitig hatte ich immer dieses, ja, aber ich muss euch jetzt irgendwie darauf vorbereiten, dass ihr alleine Wissen an der Stelle reproduziert, ja, ich will auch nicht mal sagen anwenden, und so dieses zu merken, ja, ich muss eigentlich irgendwie was anderes fordern, als dann für sie dann in der Wirtschaft relevant ist, so, und da immer sozusagen die Balance zu finden, weil sie müssen die Prüfungen bestehen, weil sie ja sonst nicht weiterkommen, ja, und deshalb kann ich das aus meiner Erfahrung unterstreichen, dass wir da auf jeden Fall eine Veränderung schaffen müssen. Ich danke dir, Micha. Ich fand es schon total spannend. Und bevor wir sozusagen in den Ausklang gehen, stelle ich ja immer noch die Frage, gibt es etwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was aber aus deiner Sicht noch sehr wichtig ist oder was du gerne noch mit hier in den Podcast reingeben möchtest?
Ich glaube, wir haben über ganz, ganz viele Dinge gesprochen. Es ist, ja, es war, glaube ich, ja, alle oder ganz, ganz viele Bereiche angesprochen. Mir wäre vielleicht wichtig, eine Sache noch am Ende. Ich glaube, wenn wir Schule anschlussfähig gestalten wollen, also wenn wir wollen, dass die Menschen der Schulgemeinschaft sich engagieren, worauf ja Partizipation basiert, das ist ja auch deine Frage vorhin gewesen, was ist, wenn dann jemand in den roten Salon kommt, dann müssen wir immer wieder unterschiedlichste Formate anbieten. Das heißt, wir müssen eigentlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Menschen eine Chance ergreifen, sich beteiligen zu wollen. Das heißt, wir brauchen unterschiedliche Zugänge, unterschiedlichste Formate. Das kann ein roter Salon, das kann ein Ideenbüro sein, das kann ein Mitmachtag sein oder was auch immer, die Ideenpoolparty oder was es sein kann. Das heißt, es braucht immer wieder unterschiedlichste Formate, die dann unterschiedliche Menschen ansprechen und Lust machen, Schule mitgestalten zu wollen. Also wir müssen Schule anschlussfähiger machen. Und das Zweite, was mir wichtig wäre an dieser Stelle, ich war vor 2 Jahren auch bei einem tollen Podcast eingeladen von Michael Karl. Michael Karl schreibt mit einem C, also mit C geschrieben. Er ist Zukunftsforscher und Michael sagte, wenn Schule weiterhin so ein geschlossenes System ist wie bisher, dann wird sie sich zunehmend von der Lebensrealität entfernen. Und ich glaube, da spricht er mir aus dem Herzen, weil wir das tatsächlich genauso auch leben. Also Schule muss sich weiter öffnen. Sie muss sich öffnen, raus ins Quartier. Sie muss in die Lebensrealität, die sich so schnell verändert. Sie ist ein Lernort, aber eben nicht mehr der alleinige in Zukunft, sondern es gibt ganz, ganz viele außerhalb der Schule. Ich glaube, das ist wichtig, diese Öffnung von Schule nach draußen, aber gleichzeitig auch die Realität, also die Menschen von außerhalb der Schule. Und jetzt kann aus der Wirtschaft oder aus welchen Bereichen auch immer kommen, um eben die Realität in die Schule zu bringen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das war am Schluss einfach nochmal, ja, vielleicht ein wichtiger Gedanke, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer den mitnehmen.
Ja, und ich finde, das setzt ihr ja auch schon sehr, sehr gut um, so dass ihr auch, dass du ja auch sagst, so, wir müssen auch die SchülerInnen mehr in die Prozesse einbeziehen und gleichzeitig das Quartier reinholen. Und ich sage immer, wir müssen lernen, mehr miteinander als übereinander zu sprechen und alle an den Tisch zu bringen. Und da fällt mir noch eine Podcast-Folge ein, auf die ich gleich hinweisen möchte, weil das so total schön jetzt auch passt. Und zwar, manchmal weiß ich schon gar nicht mehr, in welchem Jahr ich gesprochen habe. Es war auf jeden Fall eine Sommerfolge, entweder Sommer 25 oder 24, und zwar über ein Co-Learning-Konzept aus der Schweiz. Da geht es nicht um Co-Working, sondern sie sagen ganz bewusst, wir wollen eigentlich in diese Co-Working-Spaces SchülerInnen, ja, die so selbstorganisierte Lernphasen haben, die müssen dafür nicht in der Schule sitzen, sondern die können dort sitzen, wo auch andere arbeiten, wo Architekten arbeiten, wo irgendwelche Projektleitungen oder was auch immer, weil sie mitbekommen, was passiert in den Jobs. So, und sie können auch den Erwachsenen helfen, ja, weil sie vielleicht im Digitalen schon einfach ja besser unterwegs sind, so, und wie können wir auch da den Kontakt schaffen und wie können wir vielleicht auch einfach ein Coworking-Büro in die Schule verlagern, weil dann auch die Eltern da sind. Und ich glaube, das dürfen wir noch viel, viel mehr denken, weil ich sage immer, Schule hört eigentlich nicht am Schultor auf, sondern sie fängt dort an, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung.
Absolut. Ja, spannende Gedanken. Mir fällt noch was ein am Schluss.
Da, du darfst noch mal was hinterher schieben, komm.
Ja, wir haben das mal Lerninseln genannt. Das war in der Corona-Zeit. Wir haben diese Orte genauso definiert und dann auf einer interaktiven Karte sichtbar gemacht in der Stadt Karlsruhe, wo überall eben genau diese Orte, diese Spaces frei werden oder die man nutzen kann, die man sich buchen konnte. Und jetzt, weil du ja auch Menschen hast, die aus dem wirtschaftlichen Kontext kommen. Wir waren damals auch oder sind mit Unternehmen im Gespräch, die ja zum Teil ganz tolle Besprechungsräume auch haben, ja. Und wie cool ist es denn, wenn da wöchentlich irgendwie Schülerinnen und Schüler lernen und dorthin gehen und diese Räume nutzen, die es halt auch cool finden, weil es einen Kohleautomat gibt oder was auch immer. Aber das ist ja auch für ein Unternehmen hochinteressant, Menschen jede Woche dort zu haben. Und ich glaube, das ist viel effektiver als bei irgendeiner Messe Kugelschreiber. Ich formuliere es mal überspitzt zu verteilen, als wenn ich jede Woche da Menschen habe und sage, hey, ihr seid doch jede Woche da, komm, ich zeig dir mal meine Firma oder egal was, ja. Also die Firmen waren da sehr, sehr offen. Und ich glaube, das ist ein guter Gedanke. Ja. Es gibt eben nicht nur einen Lernort, sondern ganz, ganz viele. Und die muss man einfach nur erschließen.
Ja, und so wie du es ja auch vorhin gesagt hast, ihr habt das Ideenbüro und vielleicht bringen ja auch Kinder einfach mal ganz andere Perspektiven mit ein und Ideen mit so in diesen Kontext. Und deshalb glaube ich, müssen wir noch mehr die Verbindung schaffen, weil ich sage immer, alles, was passiert, passiert aufgrund von Beziehungen. Und umso mehr Leute wir kennen, umso mehr können wir da auch ja Austausch fördern. Ich danke dir, Micha. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich lade alle ZuhörerInnen auf jeden Fall ein, in eure Schule mal sozusagen einzutauchen und das auch als Inspirationsquelle zu nutzen. Und ich würde gern mit dir noch gemeinsam auschecken, und zwar zum starken Ich, zum starken Team und zur starken Gesellschaft. Und als erstes zum starken Ich. So finde ich für mich immer wieder Zeiten, um auf den Prozess zu schauen.
Ich mache Sport und ich glaube, während dem Sport kriege ich den Kopf irgendwie frei und dann blicke ich tatsächlich da gut auf die Dinge mit ein bisschen Abstand, ja.
Zum starken Team. Partizipation heißt für mich.
Partizipation heißt für mich eine echte Beteiligung. Also eine echte Beteiligung, bei denen am Ende tatsächlich auch was rauskommt, was dann auch von der Gemeinschaft entwickelt wurde und getragen wird. Und keine Scheinpartizipation, bei der man vielleicht vermeintlich was darf und am Ende entscheiden irgendwelche anderen.
Und zur starken Gesellschaft. Wir brauchen ein neues Bild von Schule für die Gesellschaft, weil...
Weil die Schule die Gesellschaft im Kleinen ist und wir zeigen müssen, dass es im Kleinen gelingt. Und wenn dann diese Schule, diese Gesellschaft im Kleinen auch noch ausstrahlt in die Gesellschaft, ins Quartier, dann kann Schule wirklich was bewirken.
Vielen, vielen lieben Dank auch für die Schlusssätze und für deine Zeit.
Ich danke dir, Romy.
Und damit hoffe ich natürlich wieder, dass du einige Impulse für dich und deine eigene Führungsarbeit mitnehmen konntest. Mir hat dieses Gespräch wieder sehr eindrücklich gezeigt, dass Transformation nicht nur durch Konzepte allein entsteht, sondern durch echte Beteiligung, Zuhören und dem Mut, Verantwortung zu teilen. Und das Ganze unabhängig vom Kontext, ob in der Wirtschaft, Verwaltung oder in der Schule. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie teilst und den Podcast abonnierst. Und damit wünsche ich dir jetzt erst einmal eine schöne Woche und in 2 Wochen kommt bereits die nächste Interviewfolge.